Wir sind in einer Predigtreihe und wir schauen uns ja seit einigen Wochen die Stiftshütte genauer an. Stiftshütte war ein mobiler Tempel, der aus Zelten und Zeltbahnen gebaut wurde, mit ein paar wenigen Details, die im Tempel drin waren. Und wenn man so die Sachen googelt, also im Internet nachschaut, da findet man unheimlich viele Sachen. Und da gibt es auch Dinge, wo ich denke, mein lieber Mann, da braucht man viel Fantasie, um die Herleitung auch glaubhaft zu machen. Und das Spannende ist, wir möchten das auf eine Art und Weise angucken, wo wir sagen, wir versuchen die Hinweise vom Neuen Testament daraus einzuordnen, was es mit dieser Stiftshütte, mit diesem Ort der Begegnung mit Gott zu tun hat und wie wir das auch für uns, was hat es für unser Leben hier und heute zu tun? Der eine argumentiert so und sagt, mir ist das ganze zweite Buch Mose Ende ab, als das Volk Israel aus Ägypten losgezogen ist, der Bau der Stiftshütte, all diese Anweisungen und dann die Opfer und wie geblutet und dann gewaschen und dann geopfert im Rauchopfer und so, das ist mir alles so zuwider. Wir brauchen das ja heute nicht mehr, weil wir haben ja Jesus. Und man könnte fast dazu neigen zu sagen, ich kritzel alles, streich alles durch und sag, für mich zählt nur das Neue Testament. Das Spannende ist ja aber, dass Jesus, über den wir ganz viel im Neuen Testament in seiner biografisch lesen und auch die Lehren, die Paulus und andere Schreiber des Neuen Testamentes aufgeschrieben haben, die verweisen immer aufs Alte Testament. Und zum damaligen Zeitpunkt war das Alte Testament, die Tora, das Wort Gottes, auf das die das Ganze bezogen und worauf sie sich auch immer wieder stützten. Also dürfen wir wissen, wenn wir Dinge aus dem Neuen Testament lesen, dann kriegen wir Verweise aufs Alte Testament. Das heißt, uns hilft es, das Erlösungswerk Jesu, Jesus als den Sohn Gottes, Jesus in seiner ganzen Vielfältigkeit als den Retter mehr zu begreifen, wenn wir auch die Querverweise zum Alten Testament uns anschauen und verdeutlichen. Und die Stiftshütte, hier ist ein Nachbau, der ist irgendwo in Israel, irgendwo in der Wüste nachgebaut, ist ein richtig spannendes Bauwerk, das so einzigartig ist in der ganzen Heiligen Schrift und auch in der ganzen sonstigen Mystik oder Religion, weil hier hat Gott den Mose beauftragt, etwas nicht zu bauen, sondern nachzubauen, was er ihm im Himmel gezeigt hat. Beziehungsweise an einer Stelle heißt es so, bau es genauso, wie es du nach dem Urbild im Himmel gesehen hast. Mose hat eine Schau für den Himmel bekommen und wir haben uns die letzten Wochen angefangen von dieser groben Umrandung, weiße Leinwand, hier ist der Brandopferaltar, das Waschbecken. Der Bereich, der so Vorhof heißt, hat, du kommst da nur rein durch eine Tür. Die Türe ist bunt gemacht aus Vorhänge. Hier sieht man es genau. Du kommst nur durch diese eine Türe rein. Wir haben uns das angeschaut, dass Jesus all das repräsentiert, was hier an Buntgewirkten da ist. Du kommst nur durch Jesus in die Gegend, also in die Nähe zu Gott. Brandopferaltar hat diesen Sinnbild gehabt von Jesus, das Lamm Gottes, das die stellvertretend für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist, der stellvertretend für das Lamm, das stellvertretend für uns unsere Fehler geschlachtet, ausgezogen und in Rauch aufgegangen ist. Wir haben uns das Waschbecken angeschaut, wie wichtig es ist, sich im Waschbecken zu waschen, dass das Waschbecken nicht ein Hinweis auf die Taufe ist, sondern Das Waschbecken ist ein Hinweis von, dass wir uns durch das Wort Gottes immer wieder neu füllen lassen, beziehungsweise durch das Wort Gottes auch Reinigung erfahren. Jetzt kommen wir in einen ganz spannenden Bereich, und zwar betreten wir jetzt schon mal dieses Zeltteil, ist zweigeteilt, da ist der vordere Bereich, heißt das Heilige, und das dahinter ist das Allerheiligste. Das Gesamte wird als das Heiligtum bezeichnet. Im vorderen Bereich, jetzt ist blöderweise meine Flipchart weg, ich habe die Flipchart der Emmaus-Gemeinde ausgeliehen, aber ich zeige es euch nochmal hier. Hier ist dieser Vorhof, hier ist das Zelt, da ist zwei Drittel von der Größe ist Heiliges und ein Drittel ist Allerheiliges. Hier ist ein Leuchter, ein siebenarmiger Leuchter. Wir haben hier einen verkappten siebenarmiger Leuchter. Der sieht jetzt mehr aus wie ein Adventskranzleuchter. Hier ist ein Räucheraltar, da werden keine Tiere geopfert, die werden nur hier draußen geopfert. Und hier ist ein Tisch mit Brot drauf. Hier hinten im Allerheiligsten ist der Gnadenthron oder der die Bundeslade. Das ist auch ganz komplex, da gucken wir später nochmal drauf. Was wir jetzt machen ist, wir gehen mal hier rein und schauen uns den Schaubrottisch an. Nochmal zur Verständnis, alle Menschen, auch Nicht-Juden, waren eingeladen, hier reinzukommen, wenn sie das wollen. Allerdings konnte hier nicht das Volk Israel rein in den Bereich, sondern nur diensthabende Priester aus dem Stamme Levi, Aarons Nachfahren. Und hier durfte nur der Hohepriester einmal im Jahr rein. Das heißt, was wir uns also jetzt hier angucken, ist komplett im Verborgenen für das gemeine Volk. Das heißt, wir machen so einen richtigen Blick hinter die Kulissen. Und zwar möchten wir uns das von den Schaubroten anschauen. Und zwar heißt es da in 2. Mose 25 ab Vers 23, fertige auch einen Tisch aus Akazienholz an, 2 Ellen lang, 1 Elle breit und 1,5 Ellen hoch. Eine Elle ist grob geschätzt 50 Zentimeter, das ist also 1 Meter auf 50 Zentimeter und auf einer normalen Sitzhöhe von 75 Zentimeter ungefähr. Überzieh ihn mit reinem Gold und bring ringsherum eine goldene Zierleiste an. Befestige dann eine Umrandung an der Tischplatte, die eine Handbreit hoch ist, und versieh dies ebenfalls mit einer goldenen Zierleiste. Mache 4 goldene Ringe und befestige die Ringe oben an den 4 Tischbeinen, dicht an der Umrandung. Durch diese Ringe werden Stangen geschoben, sodass man den Tisch tragen kann. Fertige die Stangen aus Akazienholz an und überziehe sie mit Gold. Mit ihnen soll der Tisch getragen werden. Mache aus reinem Gold Schüsseln und Schalen, Kannen und Becher, die für die Trankopfer benötigt werden. Auf diesem Tisch sollen ständig Schaubrote vor mir liegen. Ganz hinten habe ich ein Bild von dem Schaubrottisch mal. Da gehen wir kurz drauf, kann man vielleicht erkennen. Also im Verborgenen ist der Tisch gefertigt aus Akazienholz. Das verhältnismäßig schwere und dichte Laubholz ist von sehr harter, fester und robuster Beschaffenheit. Akazienholz ist 1,7 Mal härter als die Eiche und verzieht sich wenig bis gar nicht. Akazienholz muss ein geniales Bauholz gewesen sein. Es war stabil, es war hart und es hat sich nicht verzogen. Also jeder, der schon mal so leichte Zimmermannsarbeiten gemacht hat, der merkt, wie nervig es ist, wenn von Temperaturschwankungen sich Holz, da hole ich mir beim Baumarkt Dachlatten und so, und dann machen die so eine Biege und du kriegst die nicht richtig gerade. Akazienholz war der Auftrag, woraus der Tisch gemacht werden soll. Und und er besitzt große Zähigkeit und ist dabei dennoch biegsam. Was für ein interessantes Baumaterial. Und dann mit Gold überzogen, so hoch wie ein normaler Esstisch, mit einem Kranz, hier kann man das sehr schön sehen, aber auch hier. Und ganz ehrlich, mich erinnert so ein Kranz eigentlich ein Stück weit an so eine Krone. Mit Ringen und Stangen zum Tragen dran. Und jetzt so mal ein paar Gedanken zu diesem Tisch als solches. Wir sehen, der Tisch ist aus zwei Beschaffenheiten. Er ist zu 100% aus Holz und er ist zu 100% aus Gold. Jesus hat zwei Beschaffenheiten. Er ist 100% menschlich. Menschliches Eigengewächs, könnte man doch salopp sagen. Aber er ist auch zu 100% göttlicher Natur und das sieht man. Jesus ist doch der Gekrönte, Jesus der König. Und so dieser Kranz, der da als die Krone symbolisiert. Und dann hat dieser Tisch auch noch Ringe und Stangen zum Tragen. Und das Sache ist, das Volk Israel, das sich ja damals aus Ägypten heraus in die Wüste begeben hat, hat ein verheißenes Land im Blick, etwas, was nur in Zukunft ist. Der Tisch war nicht das Ziel für die Israeliten, sondern der Tisch hat sie auf der Reise in das verheißene Land begleitet. Der Tisch war mobil. Manchmal denke ich, Menschen kommen vielleicht zum Glauben, sie bekehren sich, wie wir so als Freikirche sagen würden. Da ist was passiert, dass einer sagt, bisher habe ich so und so mein Leben gelebt, mir war Gott völlig egal, aber jetzt bin ich Christ geworden, ich glaube an Jesus, habe ihm mein Leben anvertraut, aber sind gar nicht auf dem Weg in das verheißene Land, sondern wollen gern dort, wo sie sind, bleiben. Der Tisch ist mobil auf dem Weg zur Verheißung. Dann wollen wir uns anschauen, es war der letzte Hinweis denn aus diesem Bibeltext, da sollen ständig Schaubrote liegen. Jetzt lesen wir in 3. Mose 24 ab Vers 5. Außerdem sollst du 12 Brote aus besonders feinem Mehl backen. 2 Krug Mehl, ein Krug, also das ist hier die Neues Leben Übersetzung. Diese Begriffe der Maßeinheiten aus dem Hebräischen so übernommen hat, sondern für uns ein bisschen verständlicher. 2 Krug sind tatsächlich 2 Kilo Mehl. 2 Krug Mehl sollst du für jeden Leib nehmen, leg die Brote in 2 Stapel zu je 6 Broten auf den goldenen Tisch vor dem Herrn. Leg auf jedem Stapel reinen Weihrauch. Dieser soll anschließend anstelle des Brotes als Opfer für den Herrn auf dem Altar verbrannt werden. An jedem Sabbat sollen diese Brote vor dem Herrn ausgelegt werden. Das ist eine dauernde Bundesverpflichtung von Seiten der Israeliten. Die Brote, die sie im Heiligtum essen, sollen stehen Aaron und seinen männlichen Nachkommen für alle Zeiten zu. Denn diese Brote sind ein besonders heiliger Teil der Opfer, die dem Herrn durchs Feuer dargebracht wurde. Also, wir gucken uns einmal kurz diese Tische an. Da sind 2x6 Brote aufeinander geschichtet, obendrauf so eine Schale mit speziellem Weihrauch. Jeder Brotleib ist ungefähr aus 2 Kilo Mehl mit Wasser und mit so drumherum kriegst du 2,5 bis 3 Kilo Brot raus. Das ist ein richtig großes Ding. 30 Kilo Brot wahrscheinlich ungefähr. Naja, Akazienholz wird es tragen können. Jeder Brotlaib ungefähr 2,5 bis 3 Kilo schwer, 12 Brote. Und was ist für mich schon mal gleich so als Botschaft? Ey Leute, es ist genug Brot da. Es ist erstmal genug da. Und jetzt kommt der interessante Aspekt von dem Brot. Das Brot ist das Einzige, das von außen im laufenden Betrieb in das Zelt hineingetragen wurde. Eine Woche auf diesem Tisch und nach einer Woche wieder hinausgetragen wurde in diesen Vorhofbereich und die Priester allein durften davon essen. Also es gab kein anderer Aspekt, der das Zelt verlassen hat, sondern nur das Brot kam heraus und wurde für die Menschen da von draußen sichtbar und durfte aber nur von Priestern gegessen werden. Was mir eigentlich bei so einem Tisch auffällt und wenn ich denke, hey, auf dem Weg Gemeinschaft, also auf dem Weg Begegnung mit Gott, fällt mir eines gleich auf, wenn ich dort in dieses Heiligtum hineinkomme. Es ist ein Leuchter, den werden wir später noch anschauen. Es ist ein Tisch mit Essen drauf. Und es ist ein Räucheraltar. Wenn ich irgendwo ein richtig tolles Candlelight-Dinner erfahre, dann stelle ich meistens fest, damit es schön festig ist, steht irgendwo ein Leuchter auf dem Tisch oder nebendran. Es ist eine angenehme Beleuchtung. Die Leute haben meistens entweder irgendwelche Duftöle oder so. Das heißt, man wird durch den Geruch so bezirzt. Und es ist Essen da. Auf dem Weg zu Gott fällt mir auf, Gott ist ein Gott der Gemeinschaft. Das ist doch mal der Hammer. Gott ist ein Gott der Tischgemeinschaft. Wisst ihr, das schönste Essen, das beste Mahl, die schönste Feierlichkeit mit Menschen, die ich nicht ausstehen kann, kann ich nicht genießen. Da hängt mir doch der Bissen bleibt mir im Hals stecken und ich könnte kotzen. Aber wenn ich mit Menschen, die mir wichtig sind, die mir wertvoll sind, zusammen bin, wenn dann das Ambiente stimmt, hey, da wünschte ich, dieser Moment würde nicht vorbeigehen und ich wünschte, ich wäre nicht irgendwann satt, sondern könnte immer weiter essen und müsste nicht auf Toilette, das ist ja auch cool. Gott ist ein Gott der Gemeinschaft. Gott weiß, wie eigentlich Gemeinschaft aussehen muss. Gott sehnt sich nach Gemeinschaft. Mir fällt dann auf und mir ist bei der Predigtvorbereitung eingefallen, wie war denn das so? Gott war mit Adam und Eva im Garten immer wieder unterwegs. Und Adam und Eva sündigten, sie haben sich gegen das Gebot Gottes gestellt. Und Gott hat nicht von Weitem mit Donnern und mit Grollen und mit, jetzt kam eine Stimme, haha, ich habe euch überführt, ihr seid schuldig worden, sondern Gott war auf dem Weg, Gemeinschaft zu suchen. Adam und Eva haben sich versteckt und Gott fragt, Adam, wo bist du? Ich sehne mich nach der Gemeinschaft, ich sehne mich nach einem Miteinander. Jesus hat beim Abendmahl, hat ja öfters Passa gefeiert, dieses Passafest, was bei uns so zu Ostern hin ist. Und kurz vor seiner Kreuzigung sagt er, mich hat herzlich danach verlangt, mit euch das Mahl zu feiern. Gott ist ein Gott der Gemeinschaft. Wenn wir auf die Ewigkeit zublicken, da heißt, da wird eine richtig große Feier sein. Ich bin mir überzeugt. Eine richtig große Feier in der Ewigkeit, da gibt es gutes Essen. Wir waren jetzt nicht ganz sicher, am Donnerstag haben wir, glaube ich, diskutiert, isst man im Himmel denn eigentlich noch Fleisch? Gibt es ja keinen Tod mehr, kein Leid mehr. Ich dachte mir, oh nein, es wird jetzt schwierig, wie komme ich da an einen Rindersteg? Also egal, ich nehme was Gott vorbereitet, das wird genial sein. Aber es geht um die Gemeinschaft. Es geht Gott um Gemeinschaft. Jetzt hatte ich gesagt, Gemeinschaft hat ja was mit zu tun. Wenn ich mit Menschen zu tun habe, die ich nicht leiden kann, dann schmeckt mir das Essen dort nicht. Jetzt möchte ich den Spieß umdrehen. Stell dir vor, du bist eingeladen bei dem König der Könige. Du darfst an seinem Tisch teilhaben. Und er sagt zu dir und zu mir, Leute, lebt ein geradliniges, aufrichtiges Leben. Übervorteilt niemand, seid nicht egoistisch, seid nicht habgierig. Tut euch nicht über euch fluchen, euch schlecht machen und so weiter. Die ganze Ellbogengeschichte, was wir gerade im amerikanischen Wahlkampf erleben, was ich denke, was so schlimm ist. Ich möchte ja gar... Ihr müsst ja alle nicht wählen, Gott sei Dank. Aber wie man den anderen niedermacht, ist doch schon eine erbärmliche Art und Weise, Politik zu machen. Und dann zu denken, und du kommst zu dem Gastgeber, der lädt dich ein, und er sagt, all das macht nicht. Und dann komme ich mit meinem Leben und ich denke mir, naja, gerade vorhin habe ich eine Bank ausgeraubt, ich habe jemanden vom Fahrrad gestoßen, mit dem Fahrrad bin ich da zu dieser Feier gefahren. Ich habe jetzt auch nicht richtiges zum Anziehen kann, darum habe ich mir eine Jacke, die da gerade glücklicherweise rumhing, die habe ich mir jetzt noch überzogen. Und dann komme ich zu dem gerechten König, der sagt, Leute, ihr wisst, was mir wichtig ist. Und ich komme da und dann denke ich mir, zum einen, was mache ich hier eigentlich? Ich fühle mich echt fehl am Platz. Und so gerecht wie der ist, wird er doch wissen, was ich ausgefressen habe. Ich kann das Mahl nicht genießen. Was hat es für uns zu sagen? Wenn wir uns auf dem Weg zu Gott machen, die Begegnung, der einladende Gott ist da und sehnt sich nach Gemeinschaft mit uns, dann ist das Erste, dass ich erkenne, um Gemeinschaft zu haben, muss ich mein Leben mit Gott in Ordnung bringen. Ich muss Dinge in Ordnung bringen. Ich kann nicht, wie in manchen amerikanischen Filmen, wenn da die Polizei jemand jagt, da kurz mich vor ihm hinstellen, sagen, ich bin im Namen des Herrn unterwegs, dein Auto ist beschlagnahmt, ich muss zu einem Predigtdienst fahren und noch kurz. Ich weiß noch, wie die Dani Gestose hatte, das war so Schwangerschaftsvergiftung bei ihrer ersten Schwangerschaft. Und wir hatten einen dringenden Frauenarzttermin. Und wir sind nach Überlingen reingefahren. Und ich war echt unter Stress. Und ich wollte da rechtzeitig dran sein. Überlingen ist eine, findet auch keine Parkplätze und sonst irgendwie. Und ich bin da gefahren. Und ich wollte ja das Leben meiner Frau und auch meiner Tochter retten. Oder Kind, wusste ja nicht, was es wird. Und im Augenwinkel habe ich realisiert, wie ich einen Fußgängerweg überfahren hatte und noch gerade noch gesehen, wie eine Frau ihr Kind gerade noch so gepackt hat und so nach hinten gezogen. Und im Nachhinein dachte ich, vor lauter Stress und mein Kind retten, hätte ich jetzt schier ein anderes Kind überfahren. Mir ist ganz mulmig geworden, mir war ganz anders. Und dann zu denken, meine Schuld, die ich da auf mich geladen hätte, ich hätte es ja nicht rechtfertigen können, wie, ja, aber ich wollte doch mein Kind retten. Das heißt, wenn wir zu dem Gott kommen, der Gastgeber ist, und vielleicht hast du ganz andere Dinge, dann können wir doch nicht Dinge, die wir bewusst in unserem Leben falsch machen, zu denen Gott niemals Ja sagen würde, können wir doch nicht argumentieren und sagen, ich bin hier, obwohl ich dessen jenes gemacht habe, und die Schuld gar nicht getilgt wurde. Also ist es ja so wichtig, um diese Gemeinschaft zu erleben. Das kann nicht irgendjemand erleben, sondern nur ein Priester hat Anteil. Jetzt denkt ihr euch, schade, wir sind alle nicht katholisch, da gibt es Priester, aber wie ist denn das bei uns? Jesus sagt in dem Moment, oder Petrus beschreibt es, ihr seid eine königliche Priesterschaft. Menschen, die im Glauben an Jesus Christus sind, die begriffen haben, dass er das Wort Gottes ist, indem wir uns waschen, baden, indem wir das Wort Gottes immer wieder aufnehmen, dass er stellvertretend wie das Lamm für unsere Schuld gestorben ist. Wir haben dadurch Reinigung durch das Wasserbad des Wortes, wir haben Reinigung durch das Blut Jesus. Dann sind wir, wenn wir diese Reinigung in uns vollzogen haben, eine echte Bekehrung, Umkehr, ist das Nächste, dass Gott Gemeinschaft mit uns haben will. Ist das nicht cool? Und Gott möchte, dass du und ich die Gemeinschaft auch genießen können. Und wie können wir es nicht genießen, wenn wir immer wieder neue Schuld auf uns laden und dann zu denken, ah ja, ich hoffe, die Gnade reicht da weiter. Die Priester wurden damals angewiesen, sich täglich neu zu reflektieren, morgens und abends zu opfern und zu waschen. Ich wünsche mir für mich, dass ich eine Kultur habe, wo ich echt morgens, wenn ich aufstehe, den Tag unter Gottes Schutz stelle, mich in seinem Wort erstmal stärke und am Abend, bevor ich ins Bett gehe, so wie ich mich auch einfach Zähne putze, Hände wasche und nicht einfach so mit Klamotten ins Bett lege, dass ich mir einfach nochmal alles ablege und sage, Jesus, du weißt doch, was vielleicht heute nicht so gut lief. Du kennst meine Gedanken, wie ich vielleicht neidisch war hier, mich übervorteilt, mich über den im Verkehr geärgert habe, ein egoistisches oder ein böses Wort meinem Partner gebracht habe. Ja, aber der hat ja, ist ja egal, was der hat, sondern was ich habe. Und dann kann ich die Begegnung mit Jesus auch genießen. Ich möchte mit uns mal jetzt ins Neue Testament blicken, Matthäus 12, ab Vers 1, da heißt es, um diese Zeit ging Jesus am Sabbat durch die Kornfelder. Seine Jünger hatten Hunger, sie rissen sich unterwegs ein paar Weizenähren ab und aßen die Körner. Einige Pharisäer sahen es und empörten sich. Deine Jünger dürfen das nicht. Es verstößt gegen das Gesetz, am Sabbat Korn zu ernten. Doch Jesus hielt ihnen entgegen. Habt ihr schon einmal in der Schrift gelesen, was König David tat, als er und seine Begleiter Hunger hatten? Er ging in das Haus Gottes und sie aßen die Brote, die den Priestern vorenthalten waren. Sie haben auch das Gesetz gebrochen. Ihr habt noch nie im Gesetz des Mose gelesen, dass dieser diensthabende Priester am Sabbat im Tempel arbeiten dürfen? Das sage ich euch. Hier ist einer, der größer ist als der Tempel. Und jetzt stellt Jesus einerseits den Tempel als Modell hin und gleichzeitig sagt, ihr wisst ihr, es ging gar nicht um diesen Tempeldienst als solches. Wir müssen auch diesen Tempeldienst gar nicht wiederherstellen, weil es ist nur ein Modell für die Wirklichkeit und dann auch diesen Hinweis, hier ist einer, der größer ist als der Tempel. Und das sagt er nicht über einer seiner Jünger, sondern das sagt er über sich selber. Er ist größer als der Tempel. So all das, was wir im Tempel so sehen, all diese Aspekte brauchen wir nicht in die Wirklichkeit wieder zurückholen. Und auch wir müssen auch da nicht in eine Art jüdische Opfertradition hineinkommen, sondern kapieren, was darin vermittelt werden soll. Und dass hier der Blick auf das ist, was Jesus später selber ja getan hat. Und was sagt Jesus denn von sich selber? Und da ist es in Johannes 6, Vers 32. Jesus sagte, ich versichere euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Das Brot, das Gott gibt, ist der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Herr, sagten sie, gib uns dieses Brot an jedem Tag unseres Lebens. Jesus erwiderte, Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. Und jetzt in Abvers 50. Dieses aber ist das Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer davon isst, wird nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer dieses Brot isst, wird ewig leben. Dieses Brot ist mein Fleisch, das ich gebe es, damit die Welt leben kann. Was habe ich gesagt? Das Brot war das Einzige, das aus dem Heiligen raus sichtbar für alle Menschen wurde. Alle, die sich in dem Vorhofbereich aufhielten, konnten dieses Brot sehen. Okay. Die Antenne halte ich zu. Soll ich nochmal ganz vorne anfangen? Okay. So, ne, genau die Rapper, die machen das so. Ne? Okay, also. Jesus ist der Einzige, der für die Menschen sichtbar wurde und der Nahrung wurde, um sie in das ewige oder bis zum ewigen Leben auch durchzutragen. Und was für einen coolen Hinweis, den er da gibt. Er ist das Brot des Lebens. Wenn hier diese Priester dieses Brot, das da in der Gegenwart Gottes war, herausgebracht haben und dann gegessen haben, dann dachten sich die Leute vielleicht drumherum, boah, ja, ich habe auch Hunger. Würde ich auch denken. Und dann zu wissen, und Jesus hat einen Weg geschaffen, dass wir ihn essen dürfen. Wenn wir dieses aus der Vergebung Gottes leben, indem wir Jesus unsere Schuld bekannt haben, dieses Opferlamm für uns gestorben ist, dann werden wir zu einer Priesterschaft und wir dürfen täglich Jesus essen. Danke für das Amen. Ganz spannender Hinweis, ein Sprung noch in Matthäus 4. Danach führte der Heilige Geist Jesus in die Wüste, weil er dort vom Teufel auf die Probe gestellt werden sollte. Nachdem er 40 Tage und 40 Nächte keine Nahrung zu sich genommen hatte, war er sehr hungrig. Wär ich auch. Da trat der Teufel zu ihm und sagte, wenn du der Sohn Gottes bist, dann verwandle diese Steine in Brot. Doch Jesus erwiderte, nein, die Schrift sagt, der Mensch braucht nicht nur Brot zum Leben, er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Der Mensch lebt nicht vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Und dann nochmal ein Sprung in Johannesevangelium, ganz am Anfang, da heißt es, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Normal würde man jetzt sagen, grammatikalisch falsch, müsste es nicht heißen, das Wort. Er war am Anfang bei Gott, durch ihn personifiziert, Wort. Durch ihn wurde alles geschaffen, was ist. Es gibt nichts, was er, das Wort, nicht geschaffen hat. Jetzt haben wir so einen Dreiklang. Wir haben Jesus, wir haben das Brot, wir haben das Wort. Was hier mit Gemeinschaft zu tun hat, du kannst mit Gott nur Gemeinschaft haben, wenn du dich in dem Wort Gottes auch auskennst, wenn wir das Wort Gottes lesen. Ich bin einer von denen, ich muss mir immer wieder neu dafür entscheiden, nicht nur für eine Andacht, sondern ich möchte Wort Gottes lesen. Weil Jesus ist das Wort Gottes. Und es ist die Speise, die uns durchträgt bis ins verheißene Land. Haben wir das soweit alle verstanden? Ist es irgendjemand unklar? Dann fange ich mal von vorne an. Nein, bitte nicht. Und dann möchte ich noch abschließend ein paar Gedanken zu Brot geben. Brot ist was ganz Phänomenales. Gut, ich überlege mir gerade bei den ganzen Low-Carb-Dingenskirchen, die es so gibt, Interventionen, werden vielleicht unsere Kinder gar nie mehr wirklich wissen, was Brot ist. Also ich esse mittlerweile auch echt sehr wenig Brot. Aber was ist eigentlich Brot? Was ist Brot? Die Hauptbestandteile von Brot sind? Jawohl, danke. Eventuell Öl und Gewürze. Aber die Hauptbestandteile sind Mehl, Salz und Wasser. Bei Mehl fällt mir schon mal gleich auf, wie kommst du zu viel Mehl? Ja, aber das kannst du nicht einfach so, sondern ein Korn musste in die Erde fallen und sterben, damit es aufgeht und viel Frucht bringt. Was für einen genialen Hinweis schon mal auf Jesus. Hä? Ein Korn muss in die Erde fallen und sterben, um viel Frucht zu bringen. Viele Körner geben dann eine Menge und du kannst daraus Mehl machen. Und wie kriegst du Mehl her? Also, könnt ihr mal googeln, da gibt es immer diese Vegetarier oder irgendwie sowas, so ein Sketch, da wird es beschrieben, wie hart das eigentlich für so ein Korn ist, wenn es da aus der Gemeinschaft mit den anderen Körnern, die so wie die Freunde, die Familie, so herausgerissen, herausgedroschen werden, wie quälend es sein muss, dass diese Körner da mit einem Flegel so wirklich durchgedroschen werden. Nichts mehr da, was schützt, die Kleider entrissen. Und dann stell dir vor, was passiert noch mit diesem Korn? Es wird dann gegen was Härteres, kommt zwischen die Felsbrocken und wird wirklich klein gemahlen. Da ist der Bestandteil wird auseinandergerissen. Das ist richtig brutal. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich möchte nicht, dass euch das Brot nicht mehr schmeckt in Zukunft. Korn gedroschen und gemahlen. Jesus, der hat echt viel Leiden auf sich genommen. Er wurde ausgezogen, gedemütigt. Er wurde verdroschen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann, es passiert noch, so ein Brot, wenn du da so einen Teig machst, und dann würde man ja gerne den Teig naschen, und jedes Kind mag das gern machen, wenn es vor allem ein süßer Teig ist, aber der tut uns eigentlich gut. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber wir haben nur gehört, das soll man nicht so viel essen. Kann das irgendein Koch erklären, warum das so ist? Also, ich dachte aber auch von der Gesundheit her, dass man das nicht so gut verdauen kann. Nicht? Okay. Auf jeden Fall, dass es aber wirklich genießbar ist, also so ein Klumpenteig, ist nicht wirklich genießbar. Aber damit es dann wirklich ein tolles, ein frisches, ein Semi-Brot ist, wo du dann so sagen kannst, yeah, tschakka, davon, das könnte ich schon fast inhalieren. Was muss passieren? Es muss echt durchs Feuer gebacken werden. Hey, was für ein Bild. Jesus hat nicht gesagt, ich bin die Banane Gottes. Oder was weiß ich was, sondern er sagte, ich bin das Brot des Lebens. Dieser Hinweis von Brot hat was auch mit diesem Leiden zu tun, mit diesem sich wirklich entblößen, zerrieben werden, aufreiben und dann durchs Feuer geläutert zu werden, durchs Feuer hindurch gebacken. Was für eine Bereitschaft, wirklich einen Prozess an sich zu vollziehen, damit andere davon leben können. Das ist lebensspendend. Also für mich macht das Leiden und die Auferstehung Jesu so viel granatenmäßig kostbar. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und in mir macht das echt ein Sinnbild, dass ich denke, ihr Lieben, wovon ernähren wir uns? Und damit möchte ich schließen. Womit stopfst du dich den ganzen Tag voll? Mit irgendwelchem Schrott, irgendwelchem ungesunden Zeug? Oder ist es nicht so, dass eigentlich wir in dem, was ich als junger Kerl weiß ich noch, wie wir immer wieder auch die Diskussion hatten, so Mensch, man muss doch nicht immer sich um Jesus drehen. Kann doch mal über was ganz anderes reden. Ja, man kann auch über was ganz anderes reden. Aber trotzdem ist die Frage, was ist die Grundsubstanz für deine Lebenskraft, Lebensperspektive und Ausrichtung? Und dieser Schaubrottisch gibt mir ein Empfinden, ein Gespür dafür, wenn Jesus das Brot des Lebens ist, was hat er alles an sich vollziehen lassen, dass er uns Nahrung und Speise ist für die Ewigkeit. Und ich wünsche uns und ich wünsche mir und ich bete darum, dass wir in diese Erkenntnis hineinkommen. Du und ich, wir können da nicht einfach so hinsetzen und sagen, oh ja, super, gebt ihr mir wieder Abend, mal komme ich erstmal was. Und nachher werde ich dem Nächsten, der mir blöd kommt, den werde ich so zur Sau machen. Und dem werde ich sagen, was ich von ihm halte, was ich eh schon immer von ihm halte. Und übrigens, der Nächste, der dann mir die Vorfahrt nimmt, dem werde ich so den Mittelfinger zeigen. Aber ich esse mal wieder ein Brot. Das geht nicht. Das, merkt ihr, da ist eine Spannung drin, das haut nicht hin. Sondern, dass wir uns immer wieder neu prüfen und im Korinther 11 gibt Paulus folgenden Hinweis. Ja, drum prüfe sich jeder, der zum Abendmahl kommt, wie es denn mit ihm selber aussieht. Und ich mag uns jetzt einen Augenblick einfach gönnen, wo wir uns auch selber prüfen und sagen, es geht gar nicht um das formale Abendmahl, sondern es geht um die Begegnung mit Gott. Wie ist denn mein Leben und Lebenssituation? Und jetzt so als letzter Gedanke, Christ zu werden, ist kein Punkt, sondern ist ein Doppelpunkt. Wenn du und ich Christ werden, haben wir nicht das Ziel erreicht, der Drops gelutscht, Käse gegessen, sondern mit dem Doppelpunkt heißt, es beginnt ein Leben mit Gott, Beruf als berufener Priester. Und das wird einer der nächsten Sonntage sein, wo wir uns dann mal die Priester genauer anschauen. Was hatten denn die Priester für Dienste und Aufgaben und was bedeutet das für uns? Okay, ich möchte mit uns beten. Weißt du, hat das Lobpreisteam noch ein Lied bereit? Also, Jana, magst du mal ein bisschen spielen? Und ich möchte uns einladen, nochmal zur Ruhe zu kommen und für uns auch vielleicht zu überlegen. Also zwei Dinge möchte ich uns mitgeben. Zum einen, dass uns das klar wird, wenn Jesus von dem Brot des Lebens spricht, was hat das für ihn gekostet, was war sein Preis? Und wenn wir an das Brot denken, die Frage, und wovon ernähre ich mich tagtäglich? Mit was fülle ich mich, um irgendwie versuchen, satt zu werden? Und das soll jetzt so eine Reaktionszeit sein, wo du das mit dir und Gott klären kannst. Jesus, kann ich nur als Vorschlag, vielleicht wo du in eigenen Worten sagst, womit du dich bisher gefüllt hast und was dir leid tut, oder wo wir so selbstgefällig in die Gemeinschaft mit Gott kommen. Ah ja, die Gnade reicht auch für das, was. Oder ob ich nicht in der Aufrichtigkeit und Ernsthaftigkeit in die Gegenwart Gottes komme, wenn wir und sagen, Herr Jesus, du Wort Gottes, alles, was uns trennen soll, würde, möchte ich draußen lassen, um vor dir zu stehen in Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit, in Reinheit. Und der oder die, die jetzt noch nicht Abendmahl genommen haben, das gern möchten, die können jetzt auch einfach nach vorne gehen, ganz zwanglos für sich ein Stück Brot nehmen, Glas Saft und dann zu sagen, Herr, wenn ich mein Herz überprüfe, ja, du Brot des Lebens, mit dir möchte ich in die Ewigkeit blicken und gehen. Halleluja.